Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Stellst du dir auch manchmal die Sinnfrage des Lebens? Auf der Suche nach Glück und Leichtigkeit? Ist Erfolg für dich ebenso wenig eine Frage des Zufalls? Wir reden über alles, was uns Menschen bewegt, im Kerstin Scherer Podcast. Ja, ihr glaubt es nicht, ich bin in der wundervollen Mineralienhandlung von Marco Schreier. Für mich heißt Marco Schreier 20 Jahre Zusammenarbeit, heißt 20 Jahre eine Doppel-Dreifach-A-Qualität. Und wenn ihr Steine bei uns kauft, heißt das, dass wir wirklich sagen können, das habe ich durch dich gelernt, Marco, dass es gute Minen gibt, dass Familien dahinter stehen. Und ich glaube, jetzt wird es spannend, dass ich dich fragen darf. Du reist ja selbst zu den Minen auch, stimmt das?
Ja, das ist richtig. Das ist auch eine Hauptintention bei uns. Denn es gibt bei den Mineralien, bei den Edelsteinen nicht so ein Zertifizierungssystem, wie wir es zum Beispiel bei Bio-Baumwolle kennen oder bei anderen großen Industrien. Es ist eine sehr informelle Industrie. Das sind oftmals ganz kleine Strukturen, Familienbetriebe, kleine Gruppen, die sowohl beim Verarbeiten als auch beim Abbau eben engagiert sind. Und da ist der beste Weg, um sich vor Ort zu versichern, dass eben gut gearbeitet wird, hinzufahren.
Denn wenn wir von gut arbeiten sprechen, heißt das ja, arbeiten dort Kinder, sterben, sorry, darf man ja wirklich mal sagen, sterben dort Menschen. Und da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten. Ich glaube, du kennst da auch einige, oder?
Ja, es gibt wilde Geschichten, das ist ganz klar. Das hat sich, muss man aber auch dazu sagen, sehr viel entwickelt. Und viele der dramatischen Geschichten beziehen sich oft auf große Abbauten, auf Erzabbauten, auf Kohle. Das ist ein ganz kritischer Bereich gewesen in vielen Ländern. Weniger auf die Edelsteine. Mhm. Bei den Schmucksteinen ist es oft so, dass sie entweder ein Nebenprodukt sind, in oftmals auch aufgelassenen Bereichen der großen Erzminen, oder aber im sogenannten Artisanal Mining, also man sagt dann, das ist das künstlerische Bergbau, was ein bisschen lustig klingt, aber das ist eben der englische Begriff. Das ist auch der Begriff, den die UN verwendet, um diesen Arbeitsbereich zu beschreiben. Im Artisanal Mining, wo eben Handabbau in kleinen Gruppen stattfindet. Und das ist oft ganz anders strukturiert wie die großen Erzminen.
Und das macht ja am Ende des Tages auch den Preis aus. Ganz viele sagen, ach, ich komme aus der Nähe von Ida-Oberstein. Und in Ida-Oberstein, ja, genau.
Bist du direkt an der Quelle.
Ja, voll, genau. Deswegen von Kind an, 4 Jahre alt, glaube ich, war so, dass der Aventurin war mein erster Lieblingsstein. Ne? Das war so, heute weiß ich das. Damals wusste ich das natürlich nicht. Und das hat nie aufgehört. Wie war das denn bei dir? Wie bist du an die Steine gekommen?
Der erste Lieblingsstein, der Bergkristall.
Ah, well.
Und es kam so zustande, mein Großvater war ein begeisterter Sammler und Jäger und Wanderer. Und der hatte mir als Junge dann aus den Alpen von den damaligen professionellen Sammlern, sogenannten Strahlern, die ersten Kristalle mitgebracht. Yeah. Ja, und dann war ich infiziert. Und das weißt du aus eigener Erfahrung, wenn du mit Steinen mal infiziert bist, dann wirst du es nicht mehr los. Die chronische Krankheit, die man also da auf jeden Fall sein Leben lang nicht mehr ablegen kann.
Ja, ja.
Und dann bleibt die Begeisterung.
Ich habe schon so ein paar Stücke entdeckt, wo ich dachte, wir müssen mal reden. Ja, genau. Aber das Faszinierende ist für mich immer wieder, Steine zu finden, gerade hier bei dir, die so ganz selten sind. Also wenn ich so den Fluorit mit dem Quarz drumherum sehe, ne, das ist so, ist das was Neues? Ich sehe den Stein dieses Jahr zum ersten Mal. Verkaufe ich ihn auch zum ersten Mal?
Ja, das sind solche Dinge, die man neu in dem Sinne, das Mineral selber ist halt in dem Sinne jetzt kein neues, aber oftmals sind diese Paragenesen, dieses Zusammenwachsen
der
Minerale nur temporär verfügbar. Mhm. Beim Fluorid jetzt speziell ist auch wieder so ein Thema, da wird eigentlich Flussspat für die Metallurgie abgebaut. Also Fluorid dient ja in der Industrie als Zuschlagstoff bei der Verhüttung von Erzen, um die Fließgeschwindigkeit dieser Erze eben zu beeinflussen. Das ist das Hauptverwendungsmittel und man nimmt ihn für die Fluorerzeugung. Aber dann gibt es eben immer wieder Klüfte in diesen Bergwerken, wo dann die Bergleute quasi als Nebenerwerb, als Hobby solche Stufen bergen können. Und das verändert sich. Das ist eben so, wie man in der Mine voranschreitet. Man kann fast schon sagen, das ist wie in der Natur. Das ist ein organisches Lebewesen. Das verändert sich. Diese Schichten wandeln sich. Und oftmals sind es nur wenige Klüfte, die bestimmte Ausprägungen zeigen. Und geht man dann weiter im Abbau, dann gibt es sie vielleicht nicht mehr oder sie ändern sich wieder. Also das ist so, dass oftmals bekannte Mineralien in bestimmten Konstellationen dann doch wieder sehr einmalig sind, weil sie eben nur in bestimmten Fundgebieten einmal gefunden werden.
Für mich sind manche Steine auch unglaublich schwer erhältlich. Also wir oder meine Kunden und ich, wir lieben zum Beispiel Chatokit. Und der ist in der hohen Qualität sehr rar im Moment,
Chatokit
oder?
Chatokit ist Aas, ein seltenes Kupfermineral, benannt nach der Chatokmine in Arizona. Da kam er zuerst vor.
Aha, jetzt wird es
wieder spannend. So, der Hintergrund jetzt zum ganz witzig. Das ist eine Typlokalität gewesen und so hat man ihn benannt. Aber die Kupfermine zum Beispiel in Arizona ist inzwischen geschlossen. Das heißt, der Chatokit war ursprünglich gefunden worden, weil man Kupfererz abgebaut hat. Aber irgendwann erreicht man natürlich auch einen Punkt, wo so eine große Erzmine nicht mehr wirtschaftlich ist. Man könnte vielleicht noch Mineralien sammeln, aber keiner geht mehr rein, weil eben der große Abbau nicht mehr stattfindet. Und dann gab es einen neuen Fund von Chatokit, die du auch jetzt als geschliffene Steine vielleicht gesehen hast bei uns.
Nicht nur gesehen, sondern wirklich, die sind schon in Verkauf. Genau.
Die stammten aus Namibia, auch aus dem Zusammenarbeit mit Kupfer.
Ja, und die sind auch sehr schön, die sind schön flach.
Schön eingewachsen.
Ja, genau.
Tolle, feine Adern von Chatokit. Und dann gibt es eben Chatokit manchmal auch im Lagerstätten, wenn man großes Glück hat, also büschelige kleine blaue Kristalle, aber das sind wirklich Sammlerstücke.
Ja.
Die kannst du quasi nicht anhauchen, geschweige denn in die Tasche stecken.
Nein, die gibt es nicht. Ja, die gibt es mir nicht. Ja, das habe ich mal gemacht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Und ich glaube, das ist so etwas, was sehr schade ist. Wenn ich also nicht weiß, ist das ein seltener Stein, dann gibst du den manchmal her. Also ich schwöre, es gibt Steine, da bin ich heute noch traurig, dass ich sie verkauft habe, verschenkt habe, weil es irgendwie so dein Stein war. Ja, hast du auch sowas? So ja, dein Stein?
Ich kann mich noch entsinnen an Zeiten, wo es Sugilit in solchen Brocken gab für ein kleines Geld und inzwischen ist ja quasi nicht mehr zu bekommen.
Sugilit unglaublich,
und, unglaublich rar so und entsprechend teuer geworden, wie Edelstein inzwischen.
Ja.
Also da denke ich auch oft dran. Ja, ich erinnere mich noch in Tucson auf der großen Messe in den USA. Da lag mal ein ganzer Raum voll mit Sugilit-Brocken.
Aufeinander, ne?
20 Jahre her. Mhm,
genau.
Ist immer so, das
also
wäre
war nie
ein Familienhaus gewesen.
ganz genau. Oder beim Larimar ähnlich.
Ja, beim Larimar ist es ähnlich, da bauen wir ja selber ab. Wir sind ja an der Mine tätig.
Aha.
Ja, ganz interessant. Ich bin ein Mitglied in der Kooperative dort. Der, einer von drei Ausländern, die Mitglied sein durften in der Dominikanischen Republik, in der Kooperative der Bergleute. Und wir haben eigentlich den Schacht in der Mine.
Das ist sehr spannend. Deshalb so eine große Auswahl. Ja.
Sind hier so viele Larimare.
Oh ja, und ich schwöre, ich bringe ganz viele Larimare mit. So, by the way. Aber wenn du so sagst, es gibt halt Steine, da wissen wir nicht, wie die Zukunft aussieht. Welche fünf Steine würdest du nennen? Sorg dafür, dass du einen hast, vielleicht auch mehrere. Würden dir fünf einfallen?
Ja, also ich denke mal, man kriegt ein paar zusammen, wo zum Beispiel Edelsteine, die es nur von einem Fundort gibt.
Aha.
Du hast ja Dinge wie, sagen wir mal, Turmaline werden weltweit gefunden, Achate werden weltweit gefunden. Da hört vielleicht mal eine Fundstätte auf, aber es gibt dann immer noch Möglichkeiten, vielleicht in einem anderen Land, in einer anderen Fundstätte, das Mineral zu entdecken. Was es nur von einer einzigen Fundstätte auf der Welt gibt, ist zum Beispiel der Larimar.
Und da seid ihr.
Da sind wir tätig. Das ist so einer der Edelsteine. Da gibt es auch die Geologie einfach nicht her, dass der immer mehr wird. Weil diese Larimar-Schichten verschwinden sozusagen nach unten in den Berg und irgendwann wird da die Möglichkeit aufhören, den noch erreichen zu können mit wirtschaftlichen Möglichkeiten. Also Larimar ist sicherlich einer. Dann haben wir vielleicht hinten, wenn du mal dich da schaust, diese Amorite. Genau das Gleiche. Das ist ein fossiler Edelstein. Das ist aus einem fossil entstandener Edelstein. Diese bunt schillernden fossilen Permutplatten, ganz rar, aus dem Süden von Kanada, aus Alberta.
Und weißt du noch, das war mal ganz anders. Da hat jeder oder ganz viele hatten dann so ein Amulett und haben das gar nicht geschätzt oder gewürdigt, so will ich mal sagen.
Ja, es gibt auch da wieder so, es gibt ja die Amuliten weltweit, auch, aber meistens braun. Grau.
Stimmt, ja.
Das ist so die klassischen Versteinerungen.
Ja.
Aber diese Edelsteinvariante, die kommt eben auch nur von einer einzigen Fundstätte. Wir haben gerade über den Chatokit gesprochen.
Das ist
auch ein seltener Edelstein. Den gibt es an ein paar Fundpunkten, aber er gehört eher zu den raren Kupfermineralien. Es muss schon viel zusammenkommen in der Natur, dass der eben aus dem Kupfererz entstehen kann.
Hat der Chatokit etwas mit Chrysokoll zu tun oder sind die etwas artverwandt vom Mineral?
In weiterem Sinne ja. Mhm. Es sind beides Verwitterungsprodukte aus Kupfererzen. Alles Kupfer verwittert. Die Farbe, diese schönen Blau- und Grün- und Grünblautöne, die gehen jeweils eben auf den Kupfergehalt zurück.
Kann man das beim Labradorit auch sagen, dass der mit dem Kupfer in Verbindung steht, weil er so schön schimmert?
Beim Labradorit, da betrügt er uns so ein klein wenig, glaube ich. Der sieht so ein bisschen ähnlich aus von den Farben.
Genau.
Da hat aber einen komplett anderen Effekt. Beim Labradorit ist es eher so, dass der Edelstein auf ganz besondere Art und Weise mit dem Licht spielt und aus unserem weißen Umgebungslicht einen Regenbogen an Farben macht.
Ja. Da steht aber eine Kristallstruktur. Ja, aber es ist wunderschön, wunderschön. Du hast jetzt ein paar genannt, aber wir waren noch nicht ganz fertig. Ich wollte dich nicht unterbrechen. I'm sorry. Ich bin so froh, mit dir in einer Sendung zu sein. Ich glaube, wir können 3 Stunden sprechen.
Aber was ich auch jetzt im Markt in den letzten Jahren beobachten konnte, sind wir immer noch bei den Mineralien, die sekundär aus Kupfer entstehen, Türkis. Da gab es mal Mengen. Mengen und was, denn wunderschön.
In den 90ern, haben alle, alle
immer.
Ja, genau.
Gar kein Problem, gab überall, ne? Dann hat die Sleeping Beauty Mine in Arizona zugemacht, nach Sonora rein gibt es nicht mehr viel. Mhm. Das ist zwar von mehreren Fundorten, aber da hat einiges einfach so seinen Abbauhorizont weit überschritten, wird nicht mehr viel gefunden. Und Neues ist in den letzten Jahren nicht aufgetaucht. Es gibt ein bisschen neuen Türkis aus Chile, der ist aber eher so in der Grüntöne, die schönen blauen, wäre auch sowas, wenn man den hat, sich drüber freuen. Wenn man ihn irgendwo sieht und bezahlbar ist, das wäre was für Schatzkästchen.
Mhm. Und nach Mondstein wird ganz, ganz oft gefragt. Mhm. Da gibt es so viele Qualitätsunterschiede, Marco. Kannst du das vielleicht so ein bisschen differenzieren, warum der eine regenbogenartig schimmert und durchsichtig ist, manchmal sogar in einer hohen Qualität? Das so, die Kundinnen fragen mich das oft.
Ja, Mondstein ist auch so ein ganz komplizierter Begriff. In der Mineralogie ist es eigentlich eine Mischreihe. Das heißt, du hast verschiedene Feldspäte mit konkret unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen, die sich mischen können in bestimmten Verhältnissen. So entstehen dann die verschiedenen Varietäten. Du hast auf der einen Seite diese Ecke mit Labradorit, die du vorhin schon angesprochen hast, der so bunt sein kann, der aber auch beim Regenbogenmondstein dieses bläuliche bis gelbe Schimmern haben kann. Sind wir auf der Labradorit-Seite. Ne? Gehst du auf die Adular-Seite der Feldspäte, kommst du zu diesen ganz edlen Mondsteinen, zum Beispiel aus Sri Lanka, die so diese Transparenz haben und dann ganz tolles Blau haben. Oder die meisten der nicht so transparenten Mondsteine, immer so diesen Pfirsichtönen, dieses Hellrosa, diesen Silbergrauton, den man so sieht. Das sind oftmals Feldspäte aus der Adularseite, also Plagioklase oder Orthoklase, um ganz genau zu sein. Mhm. Und die Natur macht es wie bei uns beim Kuchenbacken, über den Daumen peilen, ungefähr die Zutaten abschätzen, rühren und es kommt jedes Mal ein bisschen anders raus.
Und
so ist es bei diesen verschiedenen Feldspäten.
Wunderbar.
Kann man sich auch vorstellen.
Ja. Sag mal, du hast ja irgendwann mal hast du immer hier in Ludwigsburg dein Unternehmen gehabt? Oder
nee, das hat angefangen in Stuttgart im Restaurant meiner Eltern. Ah. Also meine Eltern hatten eine Gastronomie und da durfte ich dann als Jugendlicher irgendwann mal eine kleine Vitrine an die Wand hängen und es war die erste Verkaufsstelle.
Okay, also
neben
ganz
der Schule. Und dann war das Unternehmen einige Jahre in Renningen, das ist hier auf der Westseite von Stuttgart und von Renningen sind wir dann also von Leonberg nach Renningen und von Renningen sind wir dann hierher umgezogen. Und hier im Osterholz sind wir seit 1995.
Also ich kenne keinen Edelsteinverkäufer, der dich nicht kennt. Also man sagt ja immer, naja.
Ist das nichts Schlimmes?
Doch, das ist etwas Gutes, das kann ich dir sagen. Also immer dann, wenn Klienten dann bei mir sind und die Seminare machen, wo kaufst denn du deine Steine? Na, nenne ich eben das, aber eben natürlich auch Ida Oberstein, weil es halt um die Ecke ist, keine Frage.
Das ist auch ein Zentrum seit Jahrhunderten, muss man ja auch so sehen.
Ja, aber eines, das ziemlich traurig abgebaut hat in den letzten Jahren. Also Ida Oberstein war früher wunderschön und es war richtig viel los. Jetzt gibt es viele, viele, viele Geschäfte, hast du vielleicht schon gesehen, die geschlossen haben. Und deswegen ist man so froh, wenn man so auf deine Hausmesse kommt. Man denkt, ach, man hat schon alles gesehen. Es gibt noch einen Raum und noch einen Raum und noch mehr Steine. Es hat ja ein unfassbares Volumen. Also ich glaube, meinst du, du bekommst in deinem Leben noch alle Steine verkauft?
Nee.
Nein.
Aber ja, das war nicht der Plan.
Das war nicht die Idee.
Nein.
Genau, weil das ist wirklich faszinierend, diese Menge.
Freude daran.
Ja, genau. Fällt es dir auch manchmal schwer, Steine zu verkaufen?
Also es gibt so ein paar wenige Sachen, die wandern doch mal auch in die Wohnung. Ich wohne ja hier auch auf dem Grundstück, also der Weg so wegzuschaffen ist nicht weit. Aber das ist wirklich auch, glaube ich, so ein bisschen die Kunst, sich temporär an Dingen zu freuen. Mhm. Sie aber dann auch ziehen lassen zu können. Mit der Hoffnung, dass es wieder was Neues, Interessantes gibt. Und so war es halt doch bei einigen Sachen. Und dann,
Marco, wenn ich mal so fragen darf, wie geht man so als Großhändler, wie geht man so auf die Reise? Wo findet man Gruben? Wo findet man diese Familie? Wenn ich das so richtig verstehe, immer mit denen man am Ende des Tages auch einen Schnaps trinkt und unbedingt sagen so, wie viele Tonnen nehmen wir mit? Ne? So.
Unbedingt. Also ich hatte es vorhin ja schon gesagt, vieles bei den Steinen sind wirklich Familienstrukturen.
Ja.
Von einem großen, jetzt nicht von Ärzten oder so gesprochen, sondern von unseren Art von schönen Edelsteinen, von den Schmucksteinen. Es sind sehr oft informelle Strukturen, Familienbetriebe, kleine Gruppen. Viele Kontakte haben sich über die Jahrzehnte ergeben, tatsächlich durch Weiterreichen. Du lernst in irgendeinem Land mal jemand kennen und der hat einen Stippschwager und einen Onkel, der in dem Bereich arbeitet.
Das stelle ich mir faszinierend vor.
Dann geht es weiter und dann wirst du weiterempfohlen. Dann kennt er noch einen lieben Freund im Norden von Brasilien. Ja, der macht dann den Berggesang, geh doch mal zu denen hin. Und so ist vieles entstanden, wirklich durch Weiterreichen und durch Empfehlungen, nicht so direkt durch, dass man da jetzt ein formales Verzeichnis hat. Und der zweite große Austauschpunkt sind tatsächlich die großen Messen. Im Wesentlichen auch in den USA, wo sich halt in Arizona einmal im Jahr so die gesamte Edelsteinwelt, Schmucksteinwelt auch trifft. Und wo sehr viele, gerade auch Mineure hinkommen.
Komm, nehmen wir uns mal mit. Wie sieht es da aus in Arizona, in dieser Arizona-Welt?
Ja, Arizona ist ganz interessant. Das ist eine Ortschaft in der Wüste, Tucson, und hat aber eine lange Minentradition. Wir hatten vorhin Chateau Kitt gesprochen. Die Chateau Mine ist nur 80, 100 Kilometer außerhalb von Tucson. Da gibt es sehr viele alte Kupfer-, Blei-, Zinkerzminen, Gold, Silber, was dort abgebaut wurde. Und daraus ist ein Sammlermarkt entstanden und seit den 50er Jahren auch erst eine kleine Börse und dann eine Messe und dann ein bisschen größere Messe. Dann hat man noch in ein Hotel ausgelagert und hat ein Zelt aufgemacht. Und inzwischen erstreckt sich das über die gesamte Stadt über 2 Wochen mit ungefähr 5000 Ausstellern.
Unglaublich.
Also unglaublich. Das ist ganz faszinierend. Das ist ein großer Treffpunkt. Und weil die so lang ist, kommen auch viele Gespräche zu.
Es gibt etwas, was kommt auf meine Bucketlist. Das darf ich sicherlich
das
sagen.
Das musst du unbedingt machen. Wir hoffen, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren dort unsere Galerie eröffnen können. Und dann haben wir auch unser Café. Und dann lade ich dir auf den Kaffee
das
ein.
So, das da geben wir die Hand drauf. Das habt ihr gesehen. Genau. Wirklich, wirklich.
Versprochen, versprochen.
Ja, genau, genau. Ja,
und das andere ist eben selber verarbeiten. Also wir schleifen ja selber, wir verarbeiten selber. Wir sind seit 2001 mit einer eigenen Büro in Werkstatt in Bali, in Indonesien. Wir haben eine eigene Schleiferei in China. Wir haben noch einen Laden in Guangzhou, in dem großen Schleifzentrum, eben Handelszentrum in Südchina. Und durch diese Kontakte, wo du halt an den Handelsplätzen, an den Börsenplätzen sozusagen bist, da kommen auch viele Kontakte.
So, und wisst ihr, und deshalb bin ich so dankbar, bei Marco sein zu dürfen. Das ist unfassbar. Also wenn man sich das mal so vorstellt, der chinesische Markt, das ist der, der den meisten Angst macht hier in Deutschland, wenn man so ehrlich sein darf. Ne? Weil die Preise sind schon hochgegangen dadurch.
Und natürlich auch, und man muss auch sagen, da ist halt ein riesiges auch Interesse.
Ja.
Man hat ja oftmals, man kann einfach nur sagen, der chinesische Markt war vielleicht 50, 60, 80 Jahre nicht so aktiv. Im 19., 18. Jahrhundert war das anders. Und jetzt sind die eben auch wieder da. Aha. Diese Menschen haben eine große Liebe auch für die Steine, ein großes Interesse.
Sag mal, Marco, gibt es Jade in Thailand und China? Ist ja hier so die Jade-Stadt, gibt es ja. Und alles, was so dazugehört. Haben wir hier in Europa auch so diese Jade-Affinität?
Also witzigerweise nicht so mit der Wertstellung.
Aha.
Also es gibt die hochwertigsten Jade-Jade, die aus Myanmar kommt, in China zu unfassbaren Preisen. Das ist zweimal im Jahr eine Versteigerung in Hongkong. Und da wird dann so ein Jade-Collier auch mal schnell für 1-2 Millionen US-Dollar verkauft. Und verkauft. Also es ist nicht so, dass es nur gezeigt wird. Es gibt Menschen, die das dann wertschätzen. Fantastische Qualitäten. Aber bei Jade speziell ist hier in Europa, glaube ich, diese Wertzuordnung nicht so gegeben wie in Ostasien. Da hat man eher andere Edelsteine, die man hier wieder hochwertig einschätzt.
Welche wären das?
Das sind bei uns die großen Farbsteine, Rubin, Saphir, Smaragd, die sehr, sehr hoch bewertet
gut,
werden.
Gut, also
gute Diamanten. Mhm. Wo durchaus auch die Chinesen dann jetzt sagen, ja gut, okay, auch hübsch, aber da würde man jetzt lieber, glaube ich, eine ganz, ganz hochwertige Jade sich in den Tresor legen. Als
faszinierend, faszinierend.
Bei uns wäre es vielleicht gerade anders.
Ja, genau. Also, ja, das ist wohl auch tatsächlich so. Ne?
Unterschiedlich.
Und merkt man, dass durch diese Kriegssituation Russland, Ukraine, so der Transport und der Fluss, der Edelsteinfluss ein bisschen blockiert ist? Wir haben ja, glaube ich, Amazonit und Ähnliches
aus Russland. Ja, das merkt man natürlich schon, weil ja auch Handelswege abgeschnitten sind jetzt. Mhm. Man kann die Steine nicht importieren. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich zu Recht jetzt auch Sorgen machen, wenn vor allen Dingen Mineralien als Begleitmineralien in der Industrie gefunden werden, welchen Zwecken dient diese Industrie momentan? Möchte man da überhaupt
ganz einen Edelstein
genau. von bekommen? Und also wir haben uns bei uns jetzt dafür entschieden, nur noch mit Vorkriegslagerware noch zu arbeiten, die wir eben noch haben. Aber wir suchen momentan keine neuen Steine
aus Russland
und hoffen, dass sich das wieder irgendwann mal zu einer friedfertigen Situation entwickelt. Das ist ja schade.
Und ich finde das so wichtig, dass wir genau das auch ansprechen, weil darum geht es ja auch. Es hilft uns ja nicht, dass wir alle Steine im Wohnzimmer haben, dass wir sie tragen, sie verwenden, sondern es steht immer wieder eine ganze Geschichte dahinter und da natürlich eine ganz große. Und ich würde dann eben auch sagen, genau so ist es bei mir auch, ich verkaufe sie einfach nicht derzeit.
Das ist, denke ich mal, auch einfach das, wo man dann sagen muss, für sich, okay, wenn ich ihn jetzt den noch habe, den ich, wir hatten Amazonit in den 2000er Jahren mal einen größeren Posten bekommen von der Kola-Halbinsel, die werden wir sicherlich weiter schleifen, die sind bei uns in der Schleiferei, aber wir suchen jetzt momentan da keine aktuellen Waren nach und hoffen, dass sich die Situation wieder bessert, das muss man einfach so sagen, weil es gibt natürlich auch interessante Mineralien in diesem großen Land Russland.
Ja, genau, aber du arbeitest ja nicht in Anführungszeichen nur als der sensationelle Händler, sondern du hast auch eine TV-Sendung, hast du mir erzählt. Ja, genau. Das hast du mir eben verraten.
Ja, genau. Da hast du darüber gesprochen. Ja, das war auch eine Einladung. Es geht oftmals darum, Hintergründe zu transportieren zu den Edelsteinen, wo wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Man sieht natürlich hier ein fertiges Produkt, aber Edelsteine sind Vielreisende. Das sind da sagen, die haben unglaublich Meilen zurückgelegt. Weit gereist sind. Und es ist ja auch spannend, wer jetzt alles auch beteiligt war. Und meine Aufgabe bei Juvelo TV ist es jetzt ein bisschen zu zeigen, welchen Weg hat denn so ein Edelstein genommen? Und vor allen Dingen auch mal die Menschen dahinter zu zeigen. Zum Beispiel bei uns in der Larimar-Mine. Wir haben dann eben auch Bilder, wo man die Bergleute mal sieht. Wo man einfach mal sieht, hier, der holt den Stein mit seinen Händen, mit seinen kleinen Werkzeugen aus dem Berg. Ja. Dann geht es zu uns zum Schleifen. Wir haben die Kollegen in China, wir haben einen Stockwerk, die nur Larimar schleift, gezeigt, die eben diese Steine verarbeiten, dass man so ein bisschen auch sieht, dass der Weg ja wirklich weit ist.
Und nicht so einfach. Ja. Auch beim Rosenquarz ist das ja häufig der Fall, dass gute Minen finden, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht so leicht ist.
Nee, auch da ist wieder so, du hast eben auch da die Schwierigkeiten der Herkünfte, du willst Transparenz haben. Wir beziehen bei uns den Rosenquarz von einer großen Farm in Südafrika, die den Rosenquarz nebenher sozusagen abbauen. Die haben den bei sich auf der Farmgelände. Und da kennen wir aber auch wieder die ganzen Leute. Und das ist halt dann die Sicherheit, dass wir sagen können, wir wissen, wo die Steine herkommen und wie sie gewonnen wurden.
Na, und auch als Wiederverkäufer hat man eben dann die Chance zu sagen, wisst ihr, da hängt mal kein Blut an den Händen. Das ist einfach so. Und das wissen ganz, ganz viele nicht, hören das dann irgendwann und sagen, ich kaufe nie wieder einen Rosenquarz. Und da
man muss es einordnen. Also das kennst du aber auch, es wird ja oft sehr gerne pauschaliert dann.
Ja.
Und es ist tatsächlich in den einzelnen Ländern sehr stark unterschiedlich. Und es ist auch innerhalb der Länder nochmal zu sehen, mit welcher Familie kann man eben gut zusammenarbeiten, wo sind auch entsprechend gut bezahlte Arbeiter dann beschäftigt, wo sind die Arbeitsbedingungen fair. Und da versuchen wir uns natürlich vor Ort immer auch zu beschäftigen mit und mit den Menschen einfach Kontakt aufzunehmen.
Also vielen Dank dafür, wirklich wahr. Hier vor uns ist so ein ganz besonderes Stück. Kannst du mir etwas dazu erzählen, was das für ein Edelstein ist? Und vielleicht gibt es dazu auch eine Geschichte?
Ja, den musste ich einfach, es gibt so Steine, die begegnen einem so und dann sagen die, nehme ich mit. Da war es jetzt ein bisschen aufwendig.
Ja, den nimmt man nicht mal so eben mit.
Riesiger Hüterachat, nenne ich den immer, weil die Achate gelten ja ganz generell als Steine, die so einen Schutzraum schaffen. Ne? Und der hat mich einfach unglaublich fasziniert. Der kommt vom Süden Brasiliens. Also da, wo auch diese kleinen Okogeoden herkommen, die vielleicht kennen Sie, die kleinen Pärchen.
Ja.
Und die haben ja manchmal wie so eine Schlangenstruktur außen drauf. Und das sieht man so leicht angedeutet.
Ja.
Und hier war es eben so, dass dieser Stein durch diese Politur, die an der Oberfläche dann gemacht wurde, ja komplett diese unglaublichen Strukturen hatte. Und das hat mich so fasziniert, dass wir gesagt haben, egal, er ist dick und schwer, er muss mit.
Der muss mit.
Der muss mit.
Das habe ich heute Morgen schon gedacht.
So polierte Schwellenhüter, wie man ihn auch immer bezeichnen möchte, Hüterachat, der mir so begegnet war, dort auch der schönste.
Aber ich habe so drin gesehen, ihr verkauft nicht nur Edelsteine, sondern auch andere Holzprodukte, Möbel. Stimmt das?
Ja, so in kleinem Umfang. Das kommt oftmals zustande, dass wir halt in Ländern tätig sind, wo die Edelsteine verarbeitet werden oder auch herkommen. Und in dem Fall ist es aus Indonesien. Und durch das eigene Büro in Bali sind eben auch, ist ein balinesisches Team auch vorhanden. Und wir haben noch eine kleine Schleiferei in Sukabumi in Java, wo wir Cabochons schleifen. Und zwischen diesen beiden Standorten liegen die Holzverarbeiter.
Sag
und
mal,
da
faszinierend.
Weißt du, das ist
ja, natürlich, natürlich.
Das ist ein tolles Ding. Ich, ja. Die Oberfläche, da denke ich mir, ja komm, wir stellen
wirklich?
Mal rein.
Wäre nicht so groß.
Stellen mal einen Stein drin. Drauf, ja, wenn wir Glück haben, verkaufen wir beides.
Ja, genau.
Aber das ist mehr so Spaß. Also das ist jetzt nicht unser Business, wir wollen jetzt kein Möbelhaus sein oder so, das ist jetzt nicht unser eigentliches Geschäft.
Nein, aber es passt so schön, finde ich.
Spaß einfach. Ich habe da selber Spaß an dem Kunsthandwerk. Wir haben ja auch, also gleich ganz vorne gesehen, wir haben ja auch aus diesen schönen Perlmutschalen so tolle Dosen dann und so. Und das ist eine ganz kleine Werkstatt im Norden, Nordosten von Java, die das eben macht, wo ich aber auch den Chef gut kenne. Ganz witzig, aus einer Fischer, das sind ja Familiengeschichten. Mhm. Der stammt aus einer Fischerfamilie, die eben alle Muscheln und Fische fischen. Und der hatte irgendwie die Idee, hat er mir mal so erzählt, er will keine Muscheln und Fische verkaufen. Er will was Künstlerisches machen. Die ganze Familie hat gesagt, du bist bekloppt. Mhm. Hat aber eine Frau gefunden, die es mitmacht. Und seitdem machen die diese Dosen aus den Schalen, die seine Brüder fischen.
Wunderschön,
und so
wirklich.
Dann ja,
wirklich
und
wunderschön.
Das, sind, so die Sachen, das sind auch so schöne Begegnungen. Dann
können wir vielleicht ein bisschen rübergehen, weil ich finde es wirklich faszinierend, was hier für Steine stehen, mit denen ich mich, obwohl ich schon so lange zu dir komme, gar nicht so gut auskenne. Kannst du mir vielleicht sagen, was? Das sieht aus wie eine Tropfsteinhöhle, die man umgedreht hat.
Ja? Genau, das ist jetzt ein Zwergenreich.
Ja,
genau. Kann man nicht anders sagen, mussten wir auch mitnehmen. Mhm.
Gut. Ja, genau.
Auf dem Etikett steht, hat kein Etikett.
Ja, das ist immer gut und gefährlich zugleich.
Ja, genau.
Nee, aber vielleicht können wir da mal reinfilmen, weil ich finde das so faszinierend.
Das ist aus der gleichen Mine, wo auch die Amethyste herkommen, im Süden von Brasilien. Mhm. Und immer mal wieder kommt so eine Geode, die komplett anders ist. Mhm. Und die Natur einfach mittendrin, da waren Amethyste drumherum, Amethystgeoden. Ja. Und irgendwann drin war eine Gasblase, wo einfach was völlig anderes entstanden ist.
Ach.
Und das fand ich auch wiederum so faszinierend von den Wachstumsformen.
Ja, absolut.
Diese Stalaktiten aus Quarz, ne? Und die haben das dann einfach in Brasilien auf diesen Ständer noch aufgehört, dass man es eben schön präsentieren kann. Aber
wundervoll.
Du siehst außen diesen Basalt und dann eben innen drin diese Quarz.
Und dieses Gestalt kenne ich jetzt auch nicht so gut.
Ja, das ist aus Guilin. Mhm. Wenn du Avatar gesehen hast, kennst du diese schwebenden Landschaften, die tollen, leichten nebelfindlichen Landschaften. Das ist dort gedreht worden. Das ist Guilin, das ist Guangxi, also in China, im Süden, mittlerer Süden von China. Und dort gibt es große Tropfsteinstrukturen, die teilweise wirklich auch Besucher offen sind, die auf öffentlichem Land liegen. Die finden sich aber zum Teil auch auf privaten Abbaugebieten, wo auch dieser Kalkstein dann abgebaut wird. Und dann sind dort diese Formationen
bemerkenswert,
gewachsen.
Ja. Und ist das hier ein Schirl mit Quarz?
Da hast du jetzt einen Schirl und kommt als Begleit. Das kommt oft zusammen vor, das ist ein sogenannter Pegmatit. Pegmatiten kommt es oft so vor, so heißes Gestein. Da hast du Turmalin, Kristalle, die hier durchgewachsen sind. Und das, was du noch mit dabei hast, sind im Wesentlichen Feldspat und Quarze.
Sag mal, Marco, wenn ich mal so fragen darf, also du bist ja der Meister und eine Riesenwissenschaft, du könntest ja Professor Doktor für Mineralogie sein, also ohne Frage. Aber hast du auch so den Bezug, so wie ich zum Beispiel, zur spirituellen Seite der Edelsteine oder sagst du, das überlässt du lieber anderen?
Na, das hat es sich dahingehend ergeben. Also ich hatte immer gesagt, wir selber wollen wirklich die Mineralien bringen und haben deswegen uns da jetzt quasi wenig engagiert, was jetzt solche Schulungen oder Seminare angeht. Auch damals, weil ich von Anfang an sehr intensiv mit Michael Dinger befreundet war.
Ja.
Lebte ja in Tübingen und war eben guter Freund. Der hatte ja auch, bevor er sich ganz der Autorentätigkeit gewidmet hatte, ja auch noch diesen Handel, Karfunkel,
genau.
Den damals gab.
Ja, genau.
Und aus dieser Zusammenarbeit ist sehr, sehr viel Wissen entstanden bei mir, weil er immer auch für seine Bücher dann das geteilt hat. Er war ja ein unglaublich auch großzügiger Mensch mit seinen ganzen Erkenntnissen.
Sehr. Ich
habe mich da intensiv
von Michael habe ich sehr viel gelernt.
Ja, das geht, glaube ich, im deutschsprachigen Raum.
Ja.
Menschen, die das länger machen, ich glaube, da sagt jeder irgendwie, er ist uns in irgendeiner Form begegnet.
Ja, genau.
In irgendeiner Form was weitergegeben. So war es bei mir eben auch. Und dann hatte ich ihn immer, wenn irgendwas aufkam oder wenn auch manchmal seltsame Geschichten aufkamen, das ist ja, wie du vorhin schon gesagt hast, wird ja auch manches dann auch stark übertrieben oder unseriös berichtet, genau. um Menschen zu dem Verkauf zu bringen. Da muss man auch immer abgrenzen, was ist jetzt wirklich Beratung und was ist dann vielleicht auch Manipulation. Und da war eben Michael immer ein toller Ansprechpartner, um auch dann Dinge einzuordnen.
Ja.
Und da habe ich mich dann auch immer dran orientiert und das hat gut funktioniert.
Sehr, sehr, sehr. Unglaublich. Ich weiß, wir sind so ein bisschen aus dem Licht gegangen, aber dafür stehen viel zu schöne Sachen hier. Also Gott sei Dank ein tolles Drehteam. Ja. Das hier habe ich mir, da habe ich mir so vorhin gedacht, mein Gott, wie so eine Champagnerschale. Kostet ein Vermögen, die Schale, die Kugel auch oder die beiden Kugeln. Aber das wäre so das, wenn man sagt, also wer sich das alles leisten kann, wäre eine optimale Austernschale.
Ich habe mir jetzt gedacht, so also meine Vorstellung bei dieser Bergesackschale war immer so ganz schicke Bar.
Ja.
Was ist wirklich Crush heißt.
Ja, genau, da hatten wir einen Gedanken. Und dann
so ein schönes Seafood-Buffet drauf.
Genau, da die Austern.
Oder eben wirklich die Champagnerflasche.
Ja, genau.
Das
genau.
genau das Richtige.
Es wäre dekadent, aber auf der anderen Seite ist die Schale das ja auch. Ne? Ja. Unglaublich.
Ich hatte einen Freund von mir, der ist ein Franzose, der aber auf Madagaskar lebt und eben dort Rohsteine eigentlich handelt. Und der hatte die mal mitgebracht auf eine Messe nach Hongkong, um sie dort eben auszustellen, um es zu zeigen. Und da habe ich mir dann gedacht, wiederum, naja, das sind so Stücke, wo du denkst, da gibt es eben eine.
Und ich glaube, ganz viele Händler verkaufen das eben in China. Und ich bin so dankbar, dass du sagst, ich nehme es mit nach Deutschland. Und man kann es eben auch hier käuflich erwerben. Das ist was ganz Besonderes. Also da mal
und einfach mal solche Stücke aufsehen, was möglich ist mit den
Edelsteinen. Genau.
Ich habe es auch immer in den Sendungen zum Beispiel, ist immer Thema natürlich Schmuck, das ist ja klar.
Ja, klar.
Der Sender beschäftigt sich viel mit Schmuck. Aber wir bringen auch immer Accessoires mit. Und ich finde, es ist schön, wenn man ein bisschen berichten kann, wo Edelsteine noch sein können. Also dass du eben auch dein Heim damit gestalten kannst, dass du dir eine positive Umgebung schaffen kannst als dekoratives Objekt. Das wird immer so ein bisschen gegenüber dem Schmuck so vernachlässigt.
Ja.
Aber wenn du auch geschichtlich guckst in die Historie, dann waren Edelsteine auch immer Gegenstände des Raumschmucks.
Ja.
Es gab tolle Schachteln, es gab vielleicht ein Mosaik an der Wand mit Edelsteinen, es gab schön geschliffene Schalen.
Das gibt es kaum mehr, ne?
Objekte, wenn du in es gab ja die Tradition, so sagen wir mal, in der Renaissance sehr stark beginnt, Renaissance dann übergehend ins Barock, wenn man da in so in die Museen guckt, wo man halt so Tischaufsätze hatte mit irgendeiner ganz tollen Salzschale, das war dann was ganz Edles. Und die war dann in der Oberschein vielleicht aus einem örtlichen Jaspis geschliffen.
Ja.
Das hat man über viele, viele Jahrhunderte eben auch immer wieder gemacht. Wandmalereien, zum Beispiel in den Pyramiden, sind mit Mineralfarben gemacht, weil das hatte man eben. Um die Farben
und heute, erzeugen. Das ist ähnlich wie Bio-Lebensmittel, heute undenkbar, dass man sich Turmalinpulverwände macht, beziehungsweise wenn dann doch, kostet halt, ja. Ich habe hier am Ende des Tisches wunderschöne Schalen, die sehen ja aus wie der Grand Canyon in klein, ne?
Genau.
Und sind die aus einem Land? Wahrscheinlich nicht, oder?
Die sind aus Mexiko.
Beide?
Beide.
Alles
drei. Und so aus einem Fundgebiet, die stammen aus Tehuacán, das ist südlich von Puebla. Liegt ziemlich in der Mitte von Mexiko und da hat sich eine ganze Ortschaft mit Kunsthandwerkern gebildet rund um diese Fundstätten. Das sind Sinterkalke. Bei Onyx ist es auch so, dass da leider im Handel oftmals die Namen verwechselt oder verwirrt oder zusammengeworfen werden. Mineralogisch ist es so, dass der klassische Onyx ja ein schwarzer Chalcedon ist, also ein Quarz, der eben eine dunkle Farbe hat.
Genau.
Dann gibt aber eben ganz viel, was auch als Onyx oder Onyx-Marmor bezeichnet wird. Und das sind dann Kalzite eigentlich. Und das ist hier der Fall bei diesen Schalen. Das sind also feine Lagen aus verschiedenen Sinterkalziten, die sich dort abgelagert haben, die in großen Bändern
vorkommen. Schau dir das mal an. Unglaublich.
Da ist gearbeitet.
Ja. Es gibt auch Leute, die Edelsteine färben und dann für viel Geld verkaufen. Ne? Das ist auch, woran kann ein Kunde überhaupt erkennen, ob ein Stein gefärbt ist oder nicht?
Es hängt immer ein bisschen von der Bearbeitungstechnik an, ob es eben leichter erkennbar ist. Oder nicht. Ich denke, das Erste, wo man einfach misstrauisch werden sollte, wenn man auch als Laie denkt, das ist aber ein faszinierend, unglaublich leuchtintensiver Stein und kostet 20 Euro.
Ja.
Also wenn du einfach so das Gefühl hast, da irgendwo die Proportionen passen nicht, dann wäre es durchaus sinnvoll, vorsichtig zu sein. So als erstes Warnhinweis mal, weil inzwischen auch gerade durch Internet sind ja die Preise durchaus transparent. Und niemand ist mehr eigentlich so dumm, den echten, unbehandelten Edelstein für ein ganz kleines Geld herzugeben. Man kennt die Werte. Also ich glaube, der erste Ansatzpunkt wäre da tatsächlich zu schauen, passt das ungefähr? Hat das irgendwie für mich eine Proportion? Mhm. Und wenn es halt so ganz auseinanderfällt, dann ist es vielleicht schon sinnvoll, auch sich vielleicht einen Gemologen zu Rate zu ziehen, der dann auch eine kleine Untersuchung machen kann, zerstörungsfrei bei den gemologischen Untersuchungen, bevor man jetzt zum Beispiel viel Geld investiert und dann nachher enttäuscht ist.
Marco, sind Edelsteine das neue Gold? Auch wenn der Goldpreis gerade sehr steigt, aber könnte man das als Sicherheit vielleicht ein bisschen so sehen?
Also man sieht es vor allen Dingen auch so bei Sammelstücken. Das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt, zum Beispiel jetzt dieses Jahr wiederum in Tucson, da war ein sehr starker Markt bei ganz hochwertigen Sammlermineralien. Und durchaus die Käufer dort kaufen das aus Interesse natürlich an dem tollen Stück. Aber viele, mit denen ich gesprochen habe, auch mit dem Gedanken, das ist ein werterhaltender Stein, die vor allen Dingen, wenn sie aus geschlossenen Minen kommen, ja nicht mehr reproduziert werden könnten. Man kann es ja so sagen, das ist ja wie, wenn ein Künstler nicht mehr lebt. Ja. Und eben, es gibt genau noch diese Bilder. Es gibt nicht mehr, wird nie wieder eins malen. Und so ist eben auch mit den tollen Mineralien aus einem geschlossenen Fundort. Ja. Dann hast du einfach das, was es eben gibt, in den Sammlungen, mehr gibt es nicht. Und die werden durchaus auch als Wertanlage gekauft. Und viele Steine haben sich durchaus auch sehr, sehr wertstabil entwickelt, wenn du eben, was du vorhin angesprochen hast, Türkise, Subilit, alle diese Edelsteine denkst, da haben sich zum Teil ja Wertsteigerungen von 20, 30-fach ergeben in den letzten 10 Jahren, weil eben einfach die Verfügbarkeit nicht mehr mit dem Nachfrage Schritt halten kann. Das ist dann so. Also ich würde schon sagen, es ist auch durchaus etwas Werthaltiges.
Und das auch immer stetig, ja, das kann man wirklich sagen, sich stetig steigert. Ja, ihr Lieben, wir sind im Osterholz in Ludwigsburg in der wundervollen, riesigen, unfassbar World Mineralienwelt von Marco Schreier. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir sprechen konnten, dass ihr kleine Einblicke, wenigstens kleine Einblicke bekommt. Und wir sind dankbar, wenn ihr ein neues Bewusstsein dafür bekommt, was bedeutet Edelstein und wie wundervoll ist es hier in dieser Welt und wie kann man sich diese Welt nach Hause holen. Alles Liebe. Ciao. Und vielen Dank. Danke dir sehr, Marco.
Gerne. Ja.
Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram & Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? Dann schreibe uns eine E-Mail an info@kerstinscherer.com. Wir freuen uns auf dich.